Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd, also normalerweise immer abwechselnd und so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Aber in dieser Folge ist es anders.
Richtig. Es ist eine sogenannte Feed-Gag-Folge.
Feed-Gag Nummer 14.
Richtig.
Oder? Ja.
Feed-Gag Nummer 14.
Richard, was ist eine Feed-Gag-Folge? Was machen wir hier?
Eine Feed-Gag-Folge, für alle, die es noch nicht aus dem eleganten Portmanteau rausgelesen haben, ist eine Feedback-Folge zu vorherigen Gag-Folgen. Also eine Folge, wo wir ein bisschen eingehender über Feedback sprechen, das wir im Laufe der letzten Zeit zu Folgen erhalten haben und das einfach zu ausschweifend gewesen wäre, um es an den Anfang der nächsten Folge zu packen.
Richtig. Ja, und Richard, wir haben aber trotzdem Kategorien für diesen Feedgag, oder?
Richtig. Wir haben Kategorien und sollen wir gleich mit der ersten starten?
Machen wir das mal.
Die Review des Monats. Nachdem das der letzte Feedgag schon 2 Monate her ist, sagen wir Review der 2 Monate.
Das ist sehr gut. Ja?
Holprig. Aber, ja. Und das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Es ist nämlich ein Review zu unserem Buch, das wir geschrieben haben. Und es ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Jetzt kommen wir schon in den Laber-Podcast-Bereich, weil ich da ein bisschen was aus meinem Leben erzähle.
Oh ja, ja, mach.
Die an unserem Publikum. Ja, mit meiner lieben Frau war ich vor kurzem in Baden bei Wien.
Beim Baden.
Und wir waren nicht baden. Wir waren lustigerweise nicht baden, in keiner Therme. Auf jeden Fall sind wir in Wien eingestiegen, in den Zug nach Baden und dann waren wir so vertieft in was auch immer wir gemacht haben, dass wir Baden verpasst haben. Wir haben Baden verpasst und dann hören wir plötzlich, ja, Wiener Neustadt. Sind wir nach Wiener Neustadt gefahren stattdessen. Und nachdem wir keinen Zeitdruck gehabt haben, haben wir uns gedacht, ja gut, Wiener Neustadt haben wir eigentlich auch noch nie so die Innenstadt angeschaut. Mhm. Also sind wir dort ausgestiegen und sind ein bisschen in Wiener Neustadt herum. Und wie so Sitte ist, seit wir ein Buch geschrieben haben, bin ich auch in einen Buchladen gegangen und habe geschaut, ob unser Buch dort ist. Und tatsächlich, es war dort, aber nicht nur das. Es war auch von einer Mitarbeiterin eine verfasste Review oder Empfehlung an diesem Buch angebracht. Mhm. Und das ist die Review des Monats, die ich jetzt kurz vorlese. Endlich als Buch erhältlich. Ich liebe den Podcast und die tollen Geschichten, informativ, spannend und ausgezeichnet recherchiert. Eine super Empfehlung, um etwas Neues, Altes zu entdecken. Ja. Also vielen Dank, Ines. Mhm. Ines hat es verfasst. Und ich habe es natürlich gleich fotografiert und habe es allen geschickt, die ich kenne.
Hast du dich zu erkennen gegeben?
Ich wollte tatsächlich. Ich habe gefragt, ob Ines vor Ort ist, aber leider war sie, glaube ich, gerade in der Pause. Und dann habe ich nur meinen Dank hinterlassen für die großzügigen Worte.
Voll gut.
Also sehr schön. Review des Monats, ein bisschen was anderes ist das.
Voll gut, ja. Genau, ja, und wer es noch nicht weiß, also wir haben ein Buch geschrieben, also Geschichten aus der Geschichte heißt es. Und ja, wie man jetzt merkt, es ist im Buchhandel noch erhältlich.
Es ist noch erhältlich, ja, sehr gut. Ich meine, es ist gerade ein halbes Jahr her, dass es rausgekommen ist.
Ja.
Ich hoffe, dass es noch zeitlich erhältlich ist.
Bevor es nur noch über Antiquariate zu bestellen ist.
Ja, ZVAB und so. Ja. Geschichten aus der Geschichte. Wo es tatsächlich andere Geschichten aus der Geschichte gibt, die wirklich vergriffen sind. Hm. Habe ich ja mal gesehen. Das ist halt ein guter Titel, soll man sagen.
Ja.
Gut, dann gehen wir vielleicht gleich über zur nächsten Rubrik, die wir eingeführt haben, und zwar Post. Wir kriegen ja mittlerweile einige Postkarten aus der ganzen Welt und auch Briefe von unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir finden das so schön und wir finden, es ist auch ein Feedback. Deswegen lesen wir da jetzt ein bisschen vor, was wir so gekriegt haben.
Ja, ist nicht nur irgendein Feedback, es ist ein Feedback, das aus der Welt zu uns kommt.
Richtig.
Wir senden ja letztlich nur so Schallwellen raus und dann kommen physische Gegenstände wieder zu uns zurück.
Sehr gut.
Ja. Wie gut ist das? Ja,
das ist ein ziemlich guter Trick. Ja. Wir müssen nur reden und die Materie kommt. Sehr gut. Fangen wir an mit Helle und Nils. Und Helle und Nils, Daniel, die kommen aus Regensburg.
Oh.
Sie haben uns die Karte allerdings nicht aus Regensburg, sondern aus Havelberg geschickt. Havelberg. Und zwar eine Karte, die so verpackt war in einen Brief, der so versiegelt war sogar. Ja? Also richtig Mühe gemacht hier. Und sie schicken uns die Karte aus Havelberg, weil dort vor dem Dom haben sie zwei Statuen gesehen. Und diese zwei Statuen waren Peter der Große und Friedrich Wilhelm der Erste.
Hm.
Und vielleicht hast du es noch in Erinnerung aus meiner Folge GAG 404, als ich über das Bernsteinzimmer gesprochen habe. Die beiden haben nämlich in Havelberg etwas ausgetauscht.
Das Bernsteinzimmer?
Richtig.
Echt?
Peter der Große hat das Bernsteinzimmer erhalten und Friedrich Wilhelm die langen Kerls.
Wow. Aha.
Und dort bei diesen Statuen kann man irgendwo 2 Euro einwerfen und kriegt dann so eine Karte raus diesbezüglich. Und so eine haben sie uns geschickt.
Das ist cool.
Ja, voll. Also vielen Dank, Hella und Nils. Und weil wir vorhin gerade gesprochen haben über den Titel Geschichten aus der Geschichte, Richard schickt uns einen Brief, eigentlich ein kleines Packerl. Darin ist nämlich ein Büchlein. Und dieses Büchlein, das ist ausgeschieden aus der Bücherei der Schule, in der er arbeitet. Und es heißt Geschichten zur Geschichte. Er schreibt, die Resonanz bei den Schülerinnen und Schülern war gering. Und er verweist aber darauf, dass es einige Querverbindungen zu unserem Oeuvre gibt. In diesem Büchlein. Ah, ist sehr cool. Ich habe ein bisschen drin geblättert. Ich persönlich hätte es geliebt.
Du hättest es behalten.
Also ich hätte es wahrscheinlich ausgeborgt. Ja, also vielen Dank, Richard. Jetzt haben wir dieses Buch. Geschichten zur Geschichte, von Urzeit bis ins Mittelalter, von Ernst A. Ecker. Gut, Daniel schreibt uns direkt aus einer der Bachstädte.
Ja, warte mal, du, gerade war Richard, jetzt kommt Daniel. Also du kannst ein bisschen mehr Mühe geben beim Ausdenken der Namen, Richard.
Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, bis ich es jetzt gesagt habe. Ja. Tatsächlich Daniel, und Daniel kommt aus Arnstadt, beziehungsweise er arbeitet in Arnstadt und wurde dort aber auch geboren.
Hm.
Und er hat die Folge zu Bach gehört und ist dann gleich gegangen und hat eine Postkarte mit Bach-Sujet in Arnstadt gekauft und uns geschickt.
Hm.
Vielen herzlichen Dank dafür. Und er erwähnt übrigens, dass die neue Kirche, in der Bach hier die Orgel eingeweiht hat, im Jahr 1935 zu Ehren des 250. Geburtstags von Johann Sebastian Bach umbenannt wurde. Und was glaubst du, in was wurde sie umbenannt?
Na, vermutlich wurde sie nach Bach benannt.
Richtig, Johann Sebastian Bach. Wenn du Bach sagst, in Bach, hat es ja noch viele berühmte Bachs gegeben. Also
ja.
Zumindest damals auch welche, die noch berühmter waren. Apropos, ja, könnte man eigentlich nachher auch bei der Bach-Folge, weil mir fällt es jetzt gerade ein. Mozart hat ja mal Bach erwähnt, also es gibt ein Zitat von Mozart, wo er von unserem Bach spricht.
Mhm.
Und das Lustige ist, der Bach, den er meint, ist gar nicht Johann Sebastian, sondern sein Sohn.
Ja, verstehe.
Der Karl Philipp Emanuel. Ja, daran merkt man auch, wie berühmt zu Mozarts Zeiten eigentlich der Sohn war versus Vater.
Ja.
Frank. Der schickt uns was ganz Besonderes, nämlich eine Version eines bekannten Kartenspiels, in dem er Ereignisse entsprechend der Chronologie auflegen muss. Ich glaube, du weißt wahrscheinlich, von was ich spreche. Entstanden ist das Ganze im Rahmen eines Theatergeschichte-Pro-Seminars und wurde dann hochschulintern in einer Mini-Auflage aufgelegt. Und das ist ganz großartig. Und er meint auch, eigentlich wäre es ganz cool, wenn es auch eine Geschichten aus der Geschichte-Version dieses Spiels gäbe.
Ja.
Müssen wir mal schauen, was man hier mit Merch machen kann.
Was muss man da tun? An wen müssen wir uns wenden?
Anfragen an die Lizenzgeber bzw. an die Erfinder dieses Spiels.
Ja.
Müssen wir mal schauen. Weil genug Themen gibt es ja mittlerweile.
Ich denke auch, das sollte für eine Special Edition reichen.
Wahrscheinlich. Dominik, der mit Freude gehört hat, dass wir gerne Magic spielen, der hat uns gleich eigene Magic-Karten gemacht.
Oh ja.
Mit Sujets diverser Personen, die wir schon porträtiert haben. Ich zum Beispiel habe eine Sondok-Karte erhalten, die koreanische Königin. Du hast den Marischal, also den, wie heißt die Folge, der beste Ritter aller Zeiten, oder?
Der beste Ritter aller Zeiten, ich glaube ja.
Ja, der beste Ritter. Und er hat sogar welche für den anderen Daniel mitgeschickt, der mit uns ja auf Tour war.
Ja.
Dem habe ich es schon gebracht.
Und der ja von uns dreien der beste Magic-Spieler ist, muss man dazu sagen.
Richtig. Richtig, die Reihung geht so. Daniel, Daniel, Richard. Von oben nach unten. Ronny aus Dresden hat uns auch einen sehr netten Brief geschrieben und hat uns gleich als Dank für die vielen Folgen, die wir gemacht haben, 2 Bücher geschickt. Eines zu Japan und eines zum Ersten Weltkrieg, wo ja auch Themen versteckt sind. Du kannst hier nicht aussuchen, welches dieser beiden Bücher du haben willst.
Ja, das denke ich mir schon, weil eins zum Thema Japan geht. Das heißt, das hast du dir genommen. oder?
Vielleicht. Ja. Vielleicht. Ja. Schau. Na, das werden wir besprechen, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen.
Sehr gut.
Jakob, der uns schon seit Jahren hört, er schreibt, wir haben ihn durch seinen Bachelor der Geschichtswissenschaften und den Master der Sprachwissenschaften begleitet, schickt uns einen sehr lieben Brief mit einigen Hinweisen auch. Er ist aber auch Sprachwissenschaftler und er spricht etwas an, das wir im letzten Feedback so nebenher besprochen haben, und zwar bezüglich der deutschen Hochsprache, wo wir von Hannoveranisch als dem Hochdeutschen gesprochen haben und so weiter und das so angesehen wird. Mittlerweile, nachdem wir auch viele Zuschriften erhalten haben dazu, ist uns klar, das ist Unsinn. Ja? Stimmt so nicht, weil es ist viel komplexer. Ja. Jakob führt das ein bisschen aus. Eigentlich sollte man ja vom Standarddeutsch sprechen, und das Standarddeutsch hat sich in einem längeren Prozess aus Teilen des Mitteldeutschen und Oberdeutschen entwickelt, und Hannover, das im niederdeutschen Sprachbereich liegt, hat eigentlich nur einen geringen Beitrag zum Standarddeutsch geschaffen. Und wir denken, dass Hannover so ein reines Standarddeutsch ist, weil es da keine Skala gibt zwischen stufenlosen Wechsel zwischen Standardsprache und Dialekt. Ja. Mhm. Im süddeutschen Sprachraum schon, deswegen, ja. Also es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Wer sich das Ganze professionelle erklären will, Jakob hat, und darauf weist er auch hin, seit einigen Monaten mit einem befreundeten Sprachwissenschaftler einen eigenen Podcast, der heißt Sprachpfade. Und ich glaube, es gibt schon 10 Folgen davon. Wer sich also solche gefinkelten Sachen von Experten erklären lassen will, ich packe das Ganze dann noch in die Shownotes.
Ja, sehr schön. Gibt es auch eine Folge zum Thema Standarddeutsch oder Hochdeutsch?
Ich glaube nicht. Das ist ja ein zu breites Thema, glaube ich. Ja. Also es ist teilweise noch spezifischer,
verstehe.
Das Thema. Justus hat uns nicht nur einen Brief geschrieben, sondern hat auch gleich 2 Flaschen selbstgemachte Angostura-Bitter mitgeschickt.
Oh, selbstgemacht?
Selbstgemachte Angostura-Bitter. Er hat eine Folge gehört und er hat ohnehin schon vorher mit einem Freund gemeinsam, haben sie sich dran gemacht, weil sie eben auch sehr gerne Cocktails trinken, Angostura-Bitter zu machen. Mhm. Und er hat die an uns geschickt und ich habe schon probiert. Ich habe schon probiert und für sehr gut befunden.
Ja, aber nicht gemischt, oder? Du musst das schon...
Ja, beides. Also ich habe es so probiert und dann habe ich es mir in einen Old Fashioned gegeben.
Ah, sehr gut.
Und war sehr begeistert.
Aber das selber zu machen ist schon Next Level, oder?
Das ist Next Level. Und es kann gut sein, werter Daniel, dass die 2. Flasche, die ja für dich gedacht ist, dich nie erreichen wird.
Weil sie bis dahin schon verbraucht ist. Aber es ist okay für mich. Also ich...
Ja?
Ja. Also
habe ich deine Erlaubnis hiermit?
Die hast du, ja.
Hervorragend. Und weil wir gerade bei den Genüssen sind, Gerrit aus Düsseldorf schreibt uns eine Karte aus Düsseldorf, und das Sujet auf der Karte ist ABB. Der
Senf.
ABB-Senf. Und bevor ich weiterspreche, noch kurz erfüllen wir seinen Wunsch. Er bittet nämlich, dass wir seine Frau Vivian grüßen, die laut seiner Angabe unser größter Fan ist.
Hallo Vivian.
Ja, ja, viele Grüße. Es ist gut, endlich hier mal Klarheit zu haben, wer unser größter Fan ist. Man weiß es ja nicht. Jedenfalls wegen diesem ABB-Senf. Du erinnerst dich, wir haben ja bei der Tour, hat uns ein Hörer ABB-Senf mitgebracht.
Ja, ich habe so einen Topf daheim.
Aus Düsseldorf, ja, in diesem kleinen Pöttchen, wo er uns übrigens auch darauf hingewiesen hat, dass niemand Pöttchen dazu sagt. Jedenfalls, bei mir hat es einige Zeit gedauert, bis ich auch dazukommen bin, den zu probieren, weil ich noch so einen Senf-Rückstau gehabt habe von damals, als ich diese Folge gemacht habe.
Ja.
Und ich habe ihn probiert und es ist der beste Senf, den ich jemals gegessen habe.
Echt?
Ja.
Ah, aha.
Das kann ich jetzt sagen. Also grundsätzlich mag ich den Senf ja ein bisschen schärfer, aber ich weiß nicht, was es ist beim ABB. Wahrscheinlich ist der Most, aber der hat so einen Geschmack, der noch viel komplexer ist als eigentlich alle anderen Senfe, die ich bisher gegessen habe.
Ja, interessant.
Ja, also ich würde sagen, es hat einen Grund, dass er so eine lange Tradition hat, weil er einfach sehr, sehr gut ist.
Ja, jetzt musst du regelmäßig nach Düsseldorf, um dir...
Ja, oder einfach online bestellen. Ja, wie schon geschaut. Man kann da so Paletten gleich bestellen online. Werde ich höchstwahrscheinlich tun. Ein Umfüllen in mein Pöttje, das nicht Pöttje heißen darf. aus Dijon, der Heimatstadt meines zweitliebsten Senfs, schickt uns Patrick eine Karte und er erwähnt, dass er dort den, wie ich es genannt habe, Marketing-Gag-Senf gegessen hat.
Mhm.
Den Moutard de Bourgogne. Also den, der wirklich, wo wirklich alles aus dem Burgund ist.
Ja.
Ja, also die, auch die Senfsamen, die ja in den letzten Jahrzehnten vornehmlich aus Kanada gekommen sind.
Mhm. Der Marketing-Senf.
Naja, es ist ein bisschen ein Marketing, weil er schmeckt relativ ähnlich dem herkömmlichen. Nana und Ben schicken uns eine Karte aus Swinemünde, beziehungsweise wie es heute heißt, Świnoujście.
Ja, warte mal, ich hätte gesagt, das ist wahrscheinlich an der Ostsee in Polen, oder?
Ja, genau. Pommern.
Aha.
Pommern, genau. Es ist cool, weil wir haben, glaube ich, noch nicht viele Karten aus Polen erhalten.
Mhm. Nee.
Auf der Karte, ich kann nicht genau sagen, was drauf ist, weil es ist auch ein bisschen ein Themenhinweis. Also man sieht ein Schiff, das kann ich schon sagen, aber das ist nicht der Themenhinweis. Das ist das Gute, wenn ich die Karten immer kriege, ich kann mir hier ein noch viel größeres Arsenal an, an Themen aufbauen.
Ja, ich merke es schon.
Andreas, der eigentlich aus der Schweiz ist, der schickt uns eine Karte aus Nizza, wo er zufälligerweise gerade beim Morgenspaziergang unsere Folge zu SK4 gehört hat. Er war gerade auf Urlaub dort. Er sagt auch, er wünscht sich noch mehr Tourismusfolgen. Und gibt auch gleich ein paar Hinweise.
Ja, verstehe. Und hat sich gleich die Birne Helene, eine Birne Melba.
Birne Melba. Pfirsich.
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 Ah. Ex-Benedikt.
Ja, Ex-Benedikt, ja. Die nicht von Escoffier sind, sondern von, auch nicht einmal von Charles Enfer, aber höchstwahrscheinlich im Delmonico's.
Mm. Letzte Woche habe ich es wieder gegessen. Ist ja immer so, wenn ich zum Frühstücken gehe oder so. Früher wäre mir dieses Ex-Benedict nie aufgefallen, aber jetzt fällt es mir mal auf, wenn es in der Karte ist und dann kann ich nicht drumherum und muss es auch bestellen.
Ja, ich habe tatsächlich auch vor 2 Wochen oder so in einem Lokal Ex-Benedict gegessen und da ist was ganz Lustiges passiert. Ich habe sie bestellt und es ist dabei gestanden, diese Soße Hollandaise ist mit Nussbutter. Hm. Dann kriege ich sie und dann probiere ich sie und dann denke ich, komisch, schmeckt eigentlich gar nicht nach Kürbis.
Mhm.
Dann ist mir eingefallen, es ist ja Nussbutter, nicht Butternuss.
Oh je.
Ah, tja. ich weiß, in meinem Kopf war es lustiger.
Ja. Aber.
Naja. Evelyn, gehen wir weiter. Evelyn aus Speyer schickt uns eine Karte aus Portugal, allerdings aus Faro, nicht aus Lissabon. Also, sie schreibt so eben leider nicht Lissabon, weil wir die Folge gemacht haben über das große Erdbeben in Lissabon, aber Faro, also auch nicht schlecht. Ja. Die Algarve ist schon schön dort.
Ja, voll.
Kann man nichts sagen. Faro ist auch wirklich die einzige Stadt Portugals, in der ich jemals war. Für Hochzeit. Also schön, schöne Gegend.
Da hast du mir was voraus.
Danke. Ja. Warst du noch nie irgendwo in Portugal?
Nee, gar nicht.
Ja. Na gut, ist ja gut, wenn man noch Reiseziele hat.
Ja, wir haben ja kaum Reiseziele inzwischen.
Ja. Anderes potenzielles Reiseziel aus den USA, nämlich schickt uns Erik eine Karte und zwar aus Harper's Ferry.
Ah.
Harper's Ferry. Du erinnerst dich natürlich noch, in welcher Folge Harper's Ferry vorkam, oder?
Ja, also die Folgennummer kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass es die Folge über John Brown war.
Sehr gut. Harper's Ferry war ja der Ort, an dem er versucht hat, seine Revolte zu starten und das ist fehlgeschlagen. Und er wurde festgenommen. Einfach zu merken, die Folgenzahl, denn es ist eine vor der 400er. 399.
Schon so lange her.
Ja, gell?
Ist fast schon wieder ein Jahr.
Die Zeit verfliegt.
Boah.
Dann haben wir eine Karte gekriegt von Laura und Oliver. Und zwar von einem unserer Evergreens, was Karten angeht.
Ah. Aus Hawaii?
Was glaubst du? Nein, es ist nicht Yukanamoku.
Ah, dann ist es Florenz.
Nein, auch nicht. Es ist die Vasa.
Ah, die Vasa, ja.
Die Vasa, ja. Die waren dort nämlich und haben dann geschrieben, dass sie gleich nochmal die Folge angehört haben. Valentin schickt uns eine Karte aus England und er referenziert dabei eigentlich gleich so unser halbes Werk. Ja. Kerbhölzer, erinnerst du dich noch an die Kerbhölzer-Folge?
Oh ja, eine meiner Lieblings.
Das Parlament zum Frühwerk, absolutes Frühwerk, GAG 09. Dann erwähnt er den Aufstand der Studenten in Oxford, das war GAG 276. Dann Robert Owen, das ist ja deine Folge gewesen, GAG 338. Und natürlich den Streik der Matchstick Women, GAG 392. Und deswegen ist auf der Karte selbst auch eine uns bekannte Person, die wir auch gerade in der letzten Folge erwähnt haben, nämlich Annie Besant.
Ah.
Auch Hannah war in London und sie referenzierte andere Folge, nämlich GAG 412 über Samuel Pepys. Samuel Pepys, Die Karte hat sie selbst gestaltet und man sieht deswegen auch Bilder von einem Pub, das sie besucht hat. Und zwar heißt dieses Pub Samuel Pepys. Und da sieht man so über die Themse raus. Mhm. Das Lustige ist, letztes Jahr, als ich in London war, 3 Wochen, da war ich im selben Pub.
Lustig, aber ihr habt euch nicht getroffen.
Na, weil sie war ungefähr ein Jahr später dort.
Wahrscheinlich. Ja, aber cool, aber was macht dieses Pub so besonders?
Der Name und die Location, muss ich sagen. Also es ist so an der, wirklich so an der Themse gelegen, so dass man über die Themse schauen kann und direkt gegenüber ist die Tate Modern.
Ah, okay.
Mhm. Also weißt du, diese große Turbinenhalle.
Ja.
Und da führt auch eben so diese Brücke rüber.
Verstehe.
Und wir waren dort, wir haben uns überlegt, gehen wir in die Tate Modern oder gehen wir ins Pub? Und dann sind wir ins Pub.
Also ihr habt sich aufgeteilt. Du bist ins Pub und
wir sind da sehr ähnlich eigentlich, wie viele Kapazitäten wir haben, was Museen angeht. Und in der Tate Modern waren wir eigentlich vorher schon mal, also bevor wir letztes Jahr dort waren, haben wir uns gedacht, na, diesmal nicht Tate Modern. Übrigens, Hannah, die schreibt dann auch, dass wir sie motiviert haben, ihr weiterführendes Geschichtsstudium weiterhin im Blick zu behalten. Ja, weil sie es schon so ein bisschen abgeschrieben hat, aber durch den Genuss unserer Folgen haben wir wieder ihr Interesse an diesem Studium geweckt.
Fantastisch. Also, ja, das ist echt immer cool. Einerseits, andererseits natürlich auch so ein bisschen Druck, wenn man merkt, man hat Einfluss auf Lebensentscheidungen anderer Menschen. Aber andererseits natürlich auch schön, wenn wir dazu beitragen, dass sich mehr Menschen für Geschichte interessieren.
Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, unser Publikum lässt sich natürlich gerne inspirieren von uns, aber ich glaube, trifft dann Entscheidungen schon nicht nur basierend auf der Tatsache, dass ihr hin und wieder interessante Podcast-Folgen macht.
Naja gut, wir haben ja auch dieses Live-Coach-Seminar, für das wir sonst so wenig Werbung machen.
Live-Coach. Ja, so eine Masterclass.
Genau. Anmeldung unter masterclass@geschichte.fm.
Hervorragend. Du hast vorhin ja schon erwähnt.
Die gibt es nicht übrigens. Also nicht, dass es jetzt wirklich jemand meint, wir haben keine Masterclass.
Nein. Und du hast vorhin ja schon erwähnt, Yuka Onomoko, einer unserer Dauerbrenner, neben der Vorsa. Einen dritten haben wir auch noch. Und zwar ist es Wojtek, der Soldatenbär.
Mhm. Mhm.
Ja. Und ein Foto von sich selbst mit der Statue Wojteks in Edinburgh schickt uns Jonas, der dort war. Also großartig. Bei keiner Postrubrik in einem Feedgag darf Wojtek fehlen.
Ja.
Vielen herzlichen Dank dafür, Jonas. Kathi und Vincent, die haben unsere Karte aus Teneriffa geschickt, weil sie auch im Urlaub ständig an uns denken müssen. Stimmt natürlich nicht. Sie schreiben tatsächlich: Wir haben eine Karte zu viel gekauft. schreiben dann aber auch, dass sie uns einen Podcast nehmen. Also ich glaube, alles etwas tongue-in-cheek hier.
Naja, trotzdem danke.
Trotzdem danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Teneriffa, großartig. Patricia schickt uns eine Karte aus Hanoi. Ist, glaube ich, auch das erste Mal. Also Hanoi, Vietnam. Was auf der Karte selbst zu sehen ist, darf ich dir leider nicht sagen, weil das ist ein Themenhinweis.
Mhm.
Und ich habe mir, wie so üblich, unter den Nagel gerissen. Aus Thailand schickt uns Heiner eine Karte, genauer Kata Beach. Er erwähnt dort natürlich auch die Folge 349 über den Konstantin Faulkon oder Falken, abhängig davon, ob man jetzt Englisch ausspricht oder nicht, der sich ja im Königreich Ayutthaya befunden hat, das heute Teile des heutigen Thailands ausmacht.
Mhm.
Und wir bleiben gleich genau dort, aus Ayutthaya selbst, also der Hauptstadt dieses Reichs und jetzt Stadt in Thailand, haben uns Mona und Flo eine Karte geschickt. Übrigens, ich bin irgendwann, nachdem ich die Folge gemacht habe, draufgekommen, dass sie Ayutthaya immer falsch ausgesprochen habe, weil in der Folge spreche ich immer von Ayutthaya.
Mhm. Was heißt Ayutthaya?
Ayutthaya. Also Ayutthaya.
Ayutthaya.
Ja. Also hiermit, ja, also ungeschehen kann ich es nicht machen, aber zumindest weiß ich jetzt, wie man es richtig ausspricht. 2 Karten noch. Philipp schickt uns eine Karte aus seiner Heimatstadt Waiblingen und bedankt sich dafür, dass ich sie erwähnt habe. Und weißt du noch, wo ich Waiblingen erwähnt habe? In welcher Folge?
Waiblingen war die Bachfolge.
Nein. Es war GAG 429, der Eimerkrieg.
Der Eimerkrieg. Ja.
Weil ich spreche von den Guelfen und den Ghibellinen. Und der Name der Ghibellinen, der leitet sich ab von Waiblingen.
Ah.
Ja, weil das die Stauferstadt war. Waiblingen. Übrigens auch im Nachhinein wurde ich darauf hingewiesen, weil ich immer Gelfen gesagt habe und Ghibellinen. Tatsächlich spricht man es Guelfen aus. Also es sind nicht die Gelfen und Ghibellinen, sondern die Guelfen und Ghibellinen.
Ah, da müssen wir zwei Folgen neu aufnehmen. Einmal ja, Kriegfolge und...
Genau. Oder einfach immer so drüber spielen lassen.
Ja.
AI kann das mittlerweile sicher, oder?
Stimmt, ja.
Also einfach durchlaufen. Sagen, ersetze überall Gelfen mit Guelfen. Schließlich noch Paul, den wir laut seiner Karte oftmals durch schlaflose Nächte begleiten. Er hat uns eine Karte aus Genua geschickt und meint, auch diese Stadt hat sicher einige Geschichten parat, die wir verarbeiten können in unserem Podcast. Mhm. Zumindest einmal, an das ich mich erinnere, habe ich es schon einmal erwähnt in einer Folge, und zwar in der Folge 379 über den ersten König von Korsika. Weil Korsika ja lange beherrscht wurde von Genua.
Ja. Ich habe es, glaube ich, mal erwähnt in meiner Folge über Venedig, weil Genua ja auch lange so der große Gegenspieler Venedigs war.
Ja, genau.
Aber
einer dieser mächtigen Städte.
Ja, ist wirklich auch interessant, weil Genua geht immer so ein bisschen unter, weil so Venedig strahlt immer so und die anderen so Mächte im Mittelmeer, und Genua hat man eben nicht so am Schirm.
Ja, aber hat es schon ziemlich drauf gehabt, um es akademisch auszudrücken.
Ja, sehr gute Erklärung, Richard, notiere ich mir gleich mal. Genua hat es drauf gehabt.
Folgenidee. Gut, damit wären wir durch mit der Post, zweite Rubrik. Und damit kommen wir zur dritten und zweiten großen Rubrik, nämlich dem Folgenfeedback. Warum wir das Ganze ursprünglich ja ins Leben gerufen haben.
Naja.
Machst du dü-dü-dü-düm oder dü-dü-dü-dü-düm? Weil das letztere wäre ja Millionenshow.
Oh, gibt es da Unterschiede?
Ja, ich glaube, es ist ein Ton mehr, oder?
Warte mal, ich würde machen, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke, dü-dü-dü-düm.
Ja, dann ist es nicht Millionenshow.
Ah, okay.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die noch immer dasselbe Sounddesign verwenden.
Aber die Sendung gibt es noch und immer noch moderiert von Armin Assinger.
In Österreich, ich glaube. Aber wie gesagt, gibt es ihn in Deutschland noch?
Ja, und auch immer noch, glaube ich, moderiert von, könnte ja auch. Ab und zu erreichen uns ja so Fotos mit so, haha, weiß ich, weil ich Geschichten aus der Geschichte höre.
Aha.
Erst gestern kam nämlich wieder eine Frage, und zwar, ich schaue mal, ob du sie weißt, die 64.000-Euro-Frage. Welches Wunderkind stieg 1972 bis in die Chefetage von GM auf, entschloss sich aber später, eine eigene Firma zu gründen?
Naja, der DeLorean.
Genau. John DeLorean. Mal, siehst du, du hättest es beantworten können, ohne dass du überhaupt die Antworten siehst.
Ja.
Nicht schlecht.
Ah ja, bleibt also, dann ein bisschen was hängen.
Glückwunsch, Richard, zu 64.000 Euro. Spielst du weiter oder nimmst du das Geld mit?
Puh, natürlich spiele ich weiter.
Du hast keinen Joker mehr.
Egal. Das Risiko gehe ein. Gut, Folgenfeedback. Ich fange mal an mit GAG437. Übrigens auch für alle, die es schon bemerkt haben, wir sind jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, genauer, was die Folgenreferenzierung in Folgen angeht. Mhm. Und hiermit auch im Folgenfeedback. Seit ein paar Folgen fügen wir in den Shownotes auch immer die erwähnten Folgen samt Nummern und Shortlink hinzu, dass Leute das auch nachhören können, die sich dafür interessieren. Und wir werden es jetzt auch hier in dieser Feed-Gag-Folge so machen, dass wir auch immer die Nummer dazu sagen, damit man nicht herumsuchen muss. Jedenfalls, GAG437, Reißverschluss. Schönes Feedback erhalten. Ein Feedback in Bezug auf Tucholsky, den erwähne ich ja am Schluss, dass er auch was über den Erfinder des Reißverschlusses geschrieben hat, so wie er sich vorstellt, dass der Erfinder des Reißverschlusses ausgesehen haben muss. Und Matthias auf unserer Website weist uns darauf hin, dass es diesen Text im Internet auch zu lesen gibt. Den Link dazu werde ich auch hier jetzt in die Shownotes packen. Der ganze Titel dieses Textes ist: Wie sieht der Erfinder des Reißverschlusses aus? Und ist tatsächlich sehr erquicklich zu lesen.
Erquicklich, ja.
Erquicklich. Mhm. Das ist nicht in deinem täglichen Sprachgebrauch.
No, das ist jetzt nicht mein aktiver Wortschatz, aber ja, wenn man eine Gelegenheit hat, sowas zu sagen, dann muss man es ausnutzen.
Ja, und das ist dann ganz erquicklich. Eine Sache, die vor allem gekommen ist in Bezug auf die Reißverschlussfolge, ist die Sache mit den Knöpfen. Ich führe so ein bisschen hin zur Entstehung des Reißverschlusses und auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die man gehabt hat, um Dinge zusammenzuhalten. Und Knöpfe spielen da ja eine große Rolle. Und ich erwähne ja auch, dass bei Frauen- und Männerkleidung traditionellerweise die Knöpfe auf unterschiedlichen Seiten sind. Ja. Und als einen Erklärungsansatz dazu sagt, dass es bei vermögenden Leuten so war, dass die Frauen angekleidet wurden und deswegen die Person, die davor gekniet ist, die zumeist Rechtshänder oder Rechtshänderin war, dann eben mit der rechten Hand die Knöpfe zugemacht hat, deswegen auf der anderen Seite. Es gibt aber auch andere Erklärungsmöglichkeiten. Claudia zum Beispiel schreibt auf unserer Seite und Lofi schreibt uns das auch per Mail und ich zitiere jetzt aber Claudia von unserer Seite. Eine gängige Theorie hierfür, dass die Knöpfe bei Kleidungsstücken für Männer auf der rechten Seite sind, besagt, dass sie somit das Schwert von der linken Seite besser ziehen konnten und mit den Manschetten nicht an der Knopfleiste oder dem überlappenden Stoff hängen blieben. Aha. So habe ich es zumindest vor vielen Jahren in der Sendung mit der Maus gelernt. Und das hat sich einfach eingebrannt. Also, möglich.
Ja, weißt du, was mich an diesen ganzen Erklärungen so ein bisschen nicht ganz überzeugt? Warum man es dann bei Männern und Frauen anders macht? Also warum macht man es nicht bei Frauen dann auch auf der Seite?
Die ganzen Erklärungsansätze haben natürlich Löcher, ja. nicht nur Knopflöcher. Weil ja zum Beispiel auch nicht alle jemanden gehabt haben, der sie ankleidet.
Ja.
Das wäre das Erste. Und beim anderen, nicht jeder hat ständig Schwert getragen.
Nee.
Ja. Also selbst in Zeiten, in denen es normal war, dass man ein Schwert trägt, hat es nicht jeder gemacht. Und quasi, man kann dann natürlich auch sagen, dass Mode bestimmt wird von denen, die es sich leisten können, unterschiedliche, also die Mode zu dominieren. Ja, und das ist dann quasi dieser Trickle-Down-Effekt war und dass dann die, die kein Schwert gehabt haben, auch die, die sich nicht ankleiden haben lassen, trotzdem die Knöpfe auf der einen oder der anderen Seite gehabt haben. Aber wie gesagt, nichts davon ist so wasserdicht. Ja. Das Einzige, was wasserdicht hier wäre, wäre, wenn man einen Reißverschluss verwendet.
Oder, ja genau, oder einen Neoprenanzug anzieht.
Ja. Wo man Reißverschlüsse braucht.
Ja, genau.
Oh mein Gott, die Scherze werden nicht besser. Und noch eine andere Erklärung kommt von Svenja, die sagt nämlich auch, dass sie einwerfen möchte, dass es auch Herren mit Kammerdienern gab und auf der anderen Seite die Arbeiterschicht sicherlich nie Hilfe beim Ankleiden hatte. Und schreibt dann, du hast die Begründung selbst später angedeutet, unter Spannung kann man schräg auf die Wäsche durchschauen. Zumindest bei Ehepaaren war es üblich, dass der Mann links von seiner Frau ging, stand, saß und damit klaffen die Kleidungsstücke zueinander auf. Vielleicht ist das auch die Erklärung, warum Röcke klassisch den Reißverschluss an der linken Seite haben. Die Seitennaht steht beim Hinsetzen nicht so unter Druck wie die hintere, sollte der Verschluss aufgehen. Von meiner Mutter weiß ich, dass die ersten Damenhosen in den 1960er und 70er Jahren auch in der Seite geschlossen wurden und es bei meiner Oma als gelernter Schneiderin sehr lange unschicklich war, als die Jeans für Damen aufkamen, die wir heute vorne verschlossen haben.
Siehst du, das ist jetzt ein Erklärungsansatz, der mich mehr überzeugt, weil er darauf eingeht, dass Männer und Frauen quasi rechts und links jeweils die Knöpfe haben. Also warum es quasi auch so ist, dass beides unterschiedlich haben.
Hm.
Ja.
Könnte das sein. Und weil wir von den Knöpfen nicht wegkommen, obwohl es eine Reißverschlussfolge war, noch was zu den Knöpfen, und zwar die Knöpfe auf den Ärmeln, wo wir ja darüber gesprochen haben, dass die heute eigentlich nur so ein Relikt sind, weil sie keine Funktion mehr ausüben. Und Irina schreibt uns dazu, lieber Daniel, lieber Richard, ich übe den uralten Beruf der Herrenschneiderin aus. Eine Theorie besagt, dass die Knöpfe am Sakko-Ärmel ein Relikt der Uniformen seien. Damit sich die Soldaten nicht immer die triffende Nase an den Ärmeln abwischen, wurden dort Knöpfe angebracht. Aber natürlich können die Knöpfe auch einfach von engeren Ärmelschnitten kommen. Die Hände sind breiter als der Unterarm, so musste man den Ärmel unten aufknöpfen können, um hineinzuschlüpfen.
Hm.
Also, ja, ergibt auch irgendwie Sinn.
Ja. Aber es ist interessant, wie viele unterschiedliche Theorien es dazu gibt. Also
ja, natürlich. Ich glaube, bei Mode und bei Essen, das sind so diese Dinge, wo es zu Ursprüngen einfach hunderte unterschiedliche Theorien gibt, weil es jeder isst und weil jeder Kleidung trägt.
Ja.
Und das eben schon seit Anbeginn der Menschheit. Deswegen entstehen natürlich überall unterschiedliche Erklärungsansätze für die unterschiedliche Mode und für unterschiedliche Essen.
Naja. Es gibt ja so Sachen, die sich so ganz weit verbreitet haben, wie zum Beispiel die Sache mit den Knöpfen, auf welcher Seite die das sind. Und man fragt sich eigentlich, es kann doch nicht sein, dass sich das mehr oder weniger als Standard überall verbreitet, aber wir wissen gar nicht, wo es herkommt. Und das ist aber bei ganz, ganz vielen Sachen so. Neulich habe ich mal einen Bericht gelesen, da ging es um diese, kennst du diesen Aufdruck auf den Dönertüten?
Ach so, ja.
Der ist ja auch.
Ist alles dasselbe.
Genau, das ist immer dasselbe. Und man fragt sich, wie kann es sein? Wo kommt es her? Irgendjemand, es hat ja nicht irgendjemand bestimmt und gesagt, so, es muss jetzt so sein, dass die alle gleich sind. Aber es hat
ich habe mal einen Artikel gelesen über den, der das entwickelt hat.
Irgendwo habe ich das auch mal, da gab es mal eine Doku dazu oder irgendeinen längeren Artikel, eine Reportage oder so.
Ja, ist lustig. Ich glaube, es hat halt wahrscheinlich auch bei diesen Dingen, die sich so eingebürgert haben und die so lange Zeit nicht verändert werden, einfach auch damit zu tun, dass das so ein Detail ist, mit dem sich viele Leute dann nicht herumschlagen wollen. So,
ja.
Die haben irgendwie sowieso wahrscheinlich Rasiermesser, scharfe Margen bei den Dingen, die sie produzieren, und da denkt niemand drüber nach, er soll jetzt die Knöpfe auf die andere Seite tun.
Ja, voll.
Gut, das war mein Feedback zum Reißverschluss. Dann gehe ich gleich weiter zu GRG 439, zu Kyros dem Zweiten. Mhm. Da haben wir auch sehr schönes Feedback erhalten, vor allem auch von Expertinnen und Experten. Stefan zum Beispiel, Altphilologe, der schreibt auf unserer Seite, hat er einige Anmerkungen. Eine Anmerkung würde ich gerne vorlesen, und da geht es um die Sicht Kyros des Zweiten als idealer Herrscher.
Mhm. Ja.
Und er schreibt, wenn Kyros II. Als idealer Herrscher angesehen und rezipiert worden ist, nicht nur wegen der Machtausdehnung des Reichs, sondern auch ob der Art und Weise der Ausübung seiner Machtposition, dann muss ich an den römischen Kaiser Trajan denken, den die Geschichtsschreibung als Optimus Princeps feierte. Einen Ehrentitel, den ihm Senat und Volk verliehen und der einmalig war. Die Gründe darin lagen sicherlich ebenfalls in der Machtfülle des damaligen Römischen Reichs, erreichte es doch zu seiner Herrschaftszeit seine größte Ausdehnung. So weit in den Osten war noch kein Kaiser vorgedrungen und um so viel Fläche hatte das Reich noch niemand vermehrt. Überschneidend damit wurden aber auch seine Eigenschaften genannt, allen voran die wichtigste im Römischen Reich, Virtus, vor allem die militärische Tugend, dazu Pietas, pflichtbewusstes Verhalten, auch und vor allem den Göttern gegenüber, und Justitia, Gerechtigkeit. Demgegenüber muss man aber auch betrachten, dass es kaum kritische Worte und überhaupt Werke über ihn gibt. Quasi nur Cassius Dio aus dem 3. Jahrhundert, also über 100 Jahre später, und der war Senator. Zum Senat pflegte Trajan immer ein ausgezeichnetes Verhältnis. Was auch ein Anzeichen für eine strikte Zensur sein könnte. Und mit Domitian als Pessimus Princeps wirkt auch die inkludierte Antithese zusätzlich. Also diese Art und Weise, wie Kyros II. Dann als der ideale König dargestellt wurde, kann auch ähnlich wie bei Trajan solche Gründe haben.
Ja.
Wo dann einfach wenig Kritik noch irgendwo fällt zu so einer Person.
Ja, und keine Kritik erhalten ist, weil die sich nicht überliefert hat.
Ja. Geht ja auch in die andere Richtung. Ja. Also hast ja auch manche, die verteufelt werden.
Ja, Nero zum Beispiel ist einer.
Ja. Ich meine, Nero war jetzt höchstwahrscheinlich, wie soll ich sagen, auch kein idealer König.
Ja,
aber viel von dem, was ihm zugeschrieben wird, ist Zuschreibung, wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss.
Mhm.
Apropos Propaganda, Frederik schreibt auch auf unserer Seite, weil ich ja gesprochen habe über die Fremdzuschreibung der Achämeniden, beziehungsweise dass Kyros II. Das Achämenidenreich begründet hat, und er schreibt dazu: Aber einer unterschwelligen Propaganda bist du auch fast der ganzen Folge über gefolgt. Die Bezeichnung Achämenidenreich, dieser Begriff ist insofern für die Zeit des Kyros, und du hast ihn ja als Referenz für die Gesamtheit des Reiches zum Ausgangspunkt genommen, nicht zutreffend. Richtiger wäre Thespidenreich, da der von dir erwähnte Stammvater der Familie eben jener Thespes gewesen ist. Erst Dareius I. verweist auf seine Zugehörigkeit zu den Achämeniden, da er selber nicht, beziehungsweise nur sehr entfernt mit Thespes verwandt gewesen ist, seine Erblinie aber auf Achaimes zurückführen wollte, welcher wiederum mit Kyros verknüpft werden konnte. Was folgt also daraus? Mit der Verwendung der Rede von Achämenidenreich für die Zeit des Kyros wird eine erbrechtliche Legitimierung eines Usurpators, nämlich Dareius I., geschaffen, welche Teile seiner Regierungspropaganda war.
Sehr gut.
Also wahnsinnig komplex, aber ist lustig, weil es halt eben auch damals gleich schon, allein was die Bezeichnung angeht, kann man auf die Propaganda des Nachfolgekönigs reinfallen, und das zieht sich aber dann natürlich durch die ganze Geschichtsschreibung.
Naja, ist interessant. Das heißt, wir vermeiden in Zukunft den Ausdruck Achämenidenreich und nennen es Thespedidische.
Wir müssen nur darauf hinweisen, dass eben Dareius der Erste das mit Absicht gemacht hat, um sich zu legitimieren.
Ja, naja, verstehe.
Ja. Ich meine, die ganze Ursprungsgeschichte auch von Kyros II. Und auch die Geschichte, inwieweit er jetzt mit wem verwandt war und so weiter, das ist ja sowieso auch. Da gibt es auch unterschiedliche Erklärungen und Geschichten, wissen wir auch nichts hundertprozentig.
Hm. Tja, was wissen wir schon hundertprozentig?
Ja. Und noch eine Sache vielleicht zum Mederreich. Ich erwähne das Mederreich und ich sage, es ist kein Reich an sich gewesen. Und Felix, der schreibt dazu, Richard erwähnt richtigerweise, dass die Meder wohl kein einheitliches Reich gebildet hatten. Dahingehend ist sich die Forschung, allen voran Robert Rollinger, einig. Dass Herodot jedoch von einem großen Mederreich spricht, liegt in seiner Absicht, weniger die Chronologie der Ereignisse als vielmehr die Genealogie von Kyros II. Zu begründen. Mhm. In der Abfolge der großen Reiche Assyrien und Persien füllte er die Lücke mit einem ebenfalls monarchisch organisierten Mederreich, auch um die Herrschaftsform der Monarchie als typisch orientalisch zu präsentieren. Auf diese Art konnte er Kyros II. Als Enkel des Astyages etablieren. Man kann sogar davon ausgehen, dass Herodot die medische mit der den Griechen besser vertrauten lydischen Geschichte synchronisierte. Dann sind wir schon bei einem weiteren Teil der Entstehungsgeschichte des Kyros.
Naja.
Und wie komplex jetzt diese Zuschreibungen tatsächlich sind. Und es hängt halt alles damit zusammen, dass wir uns auf sehr wenige Quellen verlassen können müssen, die natürlich alles so auch aus eigenen Gründen irgendwie formuliert haben.
Ja. Naja, naja.
Also eben auch hier so, wenn man so eine Kontinuität darstellen will, beziehungsweise diesen Übergang, beziehungsweise diese Kontinuität aus der Monarchie und so weiter angeht, dann macht man es eben so, wie Herodot es gemacht hat.
Naja, voll. Und man muss sich ja auch klar machen, dass in der Antike, in dieser Zeit, ja auch diese ganzen Herrschaften und auch so die Ausdehnungen ja alles ein bisschen fluider war. Also die hatten ja keine exakte Grenzziehung, wie man es heute von Landkarten kennt.
Ja. Was auch grundsätzlich für eigentlich fast alle diese Zuschreibungen von Epochen und sonst wie gilt, die wir heute verwenden.
Ja, ja.
Also mir fällt da natürlich auch gleich, weil ich gerade vor kurzem drüber geredet habe, die Barockzeit ein, beziehungsweise Komponisten wie Bach, die der Barockzeit zugeschrieben werden, aber niemand, der während der Barockzeit komponiert hat, hat sich als Barockkomponist gesehen.
Ja, ja.
Und vor allem im 18. Jahrhundert, dann verschwimmen ja auch die Grenzen. Da gibt es ja auch nicht mehr diese eindeutige Zuschreibung, wenn es dann zur Klassik übergeht.
Ja, das ist ja auch so diese Schwierigkeit, wie man diese Musik überhaupt heutzutage benennt. Sagt man Klassik, dann sagt man ja, aber meint man die Epoche Klassik oder meint man damit die Musikform insgesamt oder sagt man E-Musik, aber es ist auch so komisch, weil das ist ja trotzdem auch Unterhaltungsmusik. Naja.
Naja, es ist in dieser von mir erwähnten so Lecture Series von Robert Greenberg, dem Amerikaner, da spricht er das an und er meint halt, er spricht immer von Concert Music, weil es halt wirklich verwirrend sein kann, weil die Klassik halt nur eine Epoche war, in der diese Concert Music komponiert worden ist. Und deswegen, wir sprechen natürlich heutzutage immer von klassischer Musik und meinen damit im Grunde auch alles, was Renaissance, Barock, Romantik und so weiter ist.
Ja. Aber was ist mit moderner klassischer Musik? Sagt man da moderne klassische Musik? Sachen, die heute jetzt aktuell komponiert werden?
Wahrscheinlich. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht moderne Orchestermusik? So
naja.
In die Richtung.
Naja, spekulieren wir nicht. Wir sagen eh nur.
Genau.
Das packen wir den nächsten Feedcake.
So Standardsatz. Das packen wir dann in den nächsten Feedgag. Eine Sache noch zu Kyros. Von mehreren Personen wurde ich darauf hingewiesen, dass Kyros auch herangezogen wurde, als Trump Präsident war, beziehungsweise im Präsidentschaftswahlkampf. Ich habe das per Mail gekriegt von Stefan, Barbara, Christina und auch Gian Enrico schreibt es auf unserer Seite und er postet auch einen Artikel der Deutschen Welle und ich zitiere jetzt einfach mal aus diesem Artikel. Die Evangelikalen, also man sieht die sehr frommen Amerikaner, die sich Evangelikale nennen. Die Evangelikalen argumentieren, dass die politischen Führer auch dann ein Instrument Gottes sein können, wenn sie persönlich keine tugendhaften Menschen sind. Diese Tradition lässt sich zurückführen auf die babylonische Gefangenschaft. Als die Juden nach 70 Jahren im Exil nach Jerusalem zurückkehren durften, geschah dies dank des Perserkönigs Kyros. Er war selbst kein Jude, aber er wurde als Werkzeug Gottes betrachtet. Er wurde der Gesalbte Gottes genannt. Mit eben jenem König Kyros vergleichen republikanische Politiker und prominente Evangelikale Donald Trump gerne. Gerade, dass er kein perfekt tugendhafter Mensch sei, stütze die These, dass er ähnlich wie Kyros als Werkzeug Gottes Gutes für Amerika tue.
Ja, man, das ist, glaube ich, aber auch ein wichtiger Punkt, weil Geschichte, die Frage ist immer, warum beschäftigen wir uns mit Geschichte, weil wir die Gegenwart besser verstehen wollen. Und natürlich benutzt man Geschichte, um Dinge in der Gegenwart zu argumentieren und zu sagen, es ist so und so, weil das kennen wir hier und da kann man Vergleiche ziehen. Und deshalb ist klar, dass solche Vergleiche gemacht werden. Ob die Vergleiche immer gut sind, es steht auf einem anderen Blatt.
Ja, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, es ist hier nicht nur historisch, sondern es ist ja auch eine Religionsfrage.
Hm.
Ja. Also ungeachtet der Tatsache, dass Kyros hier als ein gesalbter Gott ist, müssen wir natürlich auch drüber sprechen, was für eine Relevanz das in der Geschichtswissenschaft hat, wenn jemand als gesalbter Gottes dargestellt wird, ob er dann wirklich ein gesalbter Gottes ist oder nur von ihnen als so jemand dargestellt wird.
Naja. Ja. Naja.
Und deswegen ist es, glaube ich, einfacher in solchen Dingen dann halt, weil man ja sowieso eine gewisse, wie soll ich sagen, Suspension of Disbelief braucht.
Naja, klar.
Um daran zu glauben.
Voll. Aber weil Geschichte ist ja halt insofern auch kein Selbstzweck. Also für die Vergangenheit, also der Geschichte ist die Vergangenheit ja egal, es geht um die Gegenwart. Und
ja. Hey.
Dem Kyros ist es egal, wie wir ihn jetzt einschätzen, aber der Gegenwart ist es nie egal.
Mhm. Deswegen ist Geschichte ja auch so wichtig.
Ja.
Deswegen ist auch so wichtig, dass wir uns überlegen, wie wird Geschichte geschrieben und
ja,
wer schreibt sie.
Ja.
Und wofür wird sie dann schlussendlich auch verwendet?
Genau, wie wird sie und von wem wird sie verwendet? Naja.
Aber ich glaube, wir können uns einigen darauf, dass es sinnvoll ist, so viel Geschichte wie möglich zu lernen, damit man den Unterschied erkennen kann.
Ja, also ich würde schon sagen, man sollte sich vor allen Dingen so Bücher kaufen, zum Beispiel so wie Geschichten aus der Geschichte oder so, weil da kann man dann ein möglichst breites Bild einfach bekommen von verschiedenen Dingen.
Ja, so Vignetten
im
Grund. Ja. Vignetten, die einem dann die Möglichkeit geben, sich noch mehr und eingehender mit einem Thema zu befassen.
Genau, weil da entsteht so ein Flickenteppich. Und den kann man dann immer weiter auffüllen mit Geschichten oder mit Inhalten oder mit Themen, die einen interessieren.
Genau. Ein großartiges Konzept. Ja, da mal drauf kann man es.
Hast du noch was?
Gut. Kyros? Na, das war's mit Kyros.
Ja, dann lass mich doch weitermachen mit der kurzen Geschichte des Fahrrads. Das war Folge 442, 442. Mhm. Und wir spekulieren noch, weil es ist ja, dieses große Rad hat einen Vorteil, man kann dadurch schneller fahren, höhere Geschwindigkeiten erreichen. Und wir spekulieren noch, warum sie dann aufhören, die Hochräder nicht noch größer zu machen. Ohne darüber nachzudenken, dass natürlich, dadurch, dass es eine Kurbel war und noch kein Kettenantrieb war, die Beinlänge das Ganze begrenzt hat.
Ja. Ich meine, das habe ich auch gehört.
Ja.
Aber dann habe ich mir gedacht, ich meine, es müsste ja einfach gewesen sein, dann irgendwie so eine Art Kurbel zu machen, die dann einfach so ein bisschen anders angebracht ist, so dass unabhängig vom Durchmesser des Rads mal auch noch, oder? Sollte es nicht irgendwie auch gehen?
Dass man die Kurbel anpasst. Ja, ja, klar, die Kurbel könnte natürlich, aber du verlierst wahrscheinlich ziemlich viel Kraft, wenn die Kurbel auch nochmal so einen Abstand hat zwischen der Narbe und der Kurbel.
Ja, ich glaube, das Einzige, was da funktionieren würde, ist das, was dann eh gemacht worden ist, auf eine andere Art und Weise, und zwar einfach eine Kette.
Genau.
Ja. Kette, also wo du dann einfach eine Verlängerung künstliche machen kannst, wo du eigentlich nicht mit dem, weil wenn wir Kettenfahrräder so fahren wollten wie diese Hochräder, dann müssen wir ja quasi nach hinten treten.
Naja.
Und so hätten wir es wahrscheinlich auch beim Hochrad machen können, aber dann sind halt schon ein bisschen sinnvollere Varianten kommen.
Naja. Ja, dann gibt es noch eine zweite Sache. Wir sagen ja, das wäre doch cool, wenn man weiterhin Reiten sagen würde, statt fahren, statt Fahrradfahren. Ohne zu bedenken, dass es in sehr vielen anderen Sprachen tatsächlich noch so ist. Also
vor allem im Englischen, da sind wir ja beide relativ mächtig sind, glaube ich.
Ja, und auch ein sehr bekanntes Lied gibt es, das diesen Text, der hat mit Ride My Bicycle. Hm.
Ja. In der Folge sind wir, glaube ich, ein, zwei Mal so ein bisschen am Schlauch gestanden.
Das stimmt allerdings.
Naja. Einfach nicht einen Meter weit gedacht. Komisch.
Also das kam sehr oft. Ich habe mir jetzt mal notiert von Jan, Reinhard, von Hannes und von Marco. Also im Russischen ist es noch Reiten, dann, was wäre noch? Im Polnischen ist es auch, da ist es sogar Rover für das Fahrrad. Also Rover, weiß nicht, ob man es ausspricht, aber Rover ist das Wort für Fahrrad und es ist wirklich abgeleitet von dem Rover-Fahrrad, von dem Sicherheitsniederrad.
Na lustig. Also so wie im Englischen to hoover,
genau,
wenn man sagt.
Genau. Im Spanischen ist es auch, also da sagt man montar la bicicleta, also das ist dann das Fahrradreiten.
Sehr gut.
Und dann habe ich noch eine sehr interessante Sache, nämlich ich habe von dem Rennen Paris-Brest-Paris erzählt.
Mhm.
Und es ist so, es gibt auch ein Gebäck, das heißt Paris-Brest. Und Hannes schreibt, es ist ein Brandteig mit einer Nougat-Buttercreme-Füllung, bestreut mit Mandelblättchen und Puderzucker. Also hört sich fantastisch an. Er meinte, in Deutschland und in Österreich wäre das vergleichbar mit einem Windbeutel.
Ja.
Und es geht zurück auf das Jahr 1909 und es entstanden tatsächlich auch für dieses Rennen und ist beauftragt worden vom Veranstalter des Rennens, von Pierre Giffard, den ich auch erwähne. Und die runde Form sollte auch die Fahrradreifen nachempfinden. Und jetzt kommt's. In Frankreich wurde das 2012 zur 15. beliebtesten Patisserie landesweit gewählt.
Im Jahr 2012 zur 15. beliebten. 15.
15. beliebtesten. 15.
Sehr beliebtesten. Gut. Ich meine, es ist auch nichts, wo man neue Etiketten druckt, oder? Um es raufzuschreiben.
Wahrscheinlich nicht. 15. Platz. Ja, ich meine, gut, aber.
Aber trotzdem gut. Ja, ich meine, Es gibt wahrscheinlich viele solche Dinge in Frankreich. Da Platz 15 einzunehmen, ist solide.
Ja, das stimmt.
Wobei ich sagen muss, es erinnert mich ja ein bisschen an dieses, wie heißen diese länglichen Brandteig mit cremequöten Dinger? Ich esse so gerne und jetzt ist mir entfallen. Was mit E? Die
Eclair.
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 Die sind ja auch Brandteig und dann gefüllt mit so einer Creme.
Ja, nicht? Stimmt. Ja. Es sind die mit Creme gefüllt. Mm, aber auch lecker.
Mm. Ja, sehr. Brandteig finde ich sowieso super.
Stimmt. Ja, stimmt. Eclairs sind auch mit. Neulich habe ich an dich denken müssen. Bei mir beim Bäcker ums Eck gibt es fantastische Speckstangerl.
Na, echt?
Mhm.
Speck, nur Speck oder Speckkäse?
Speckkäse.
Och.
Fantastisch. Und,
wie ist der Speck drauf? Ist der so in kleinen Stücken drüber und dann Käse drüber? Oder?
Genau. Ja, kleine Stücke ganz verteilt auf so einen Brezenstangerl und dann Käse drüber und dann schön zerlaufen.
Ja, das ist die vernünftige Variante, so eine zu machen, weil es einfacher zu essen geht.
Ja.
Es gibt ja auch andere, wo der Speck zuerst so drumherum gewickelt wird. Finde ich, schaut super aus, aber ist schwierig zu essen, weil sobald man dann reinbeißt, zerbricht er so. Und dann kann es sein, dass da diese gesamte Speckspirale einfach so abbricht, ja? und am Boden landet.
Das finde ich nicht gut.
Ungünstig.
Ja.
Aber vielleicht müssen wir mal eine Folge über Speckstangen machen.
Ich weiß nicht. Ich muss immer nicht denken, weil du ja damals diese Twitter, du wurdest ja zur Twitter-Berühmtheit wegen deiner Speckstange-Geschichte, oder?
Ja, weil ich mir beschwert habe, dass die diese Speckstange eines bestimmten Wiener Herstellers plötzlich so schlecht war.
Dann ist sogar in der Zeitung gelandet.
Ja, halt in der Online-Ausgabe eines Boulevardblatts.
Ach so, ist es nicht in den Print gekommen?
ich glaube nicht.
Ach so.
Ich glaube nicht.
Na gut.
Ja.
Apropos Speckstange. Wir haben ja auch darüber gesprochen, ob es nicht für uns auch eine Möglichkeit wäre, so ein HörerInnen-Treffen zu machen, wenn wir diese Paris-Brest-Paris-Sache machen, dieses Brevet mitfahren.
Gott, aber da haben wir ja schon lang gesagt, dass wir es nicht machen wollen.
Ja, und es ist sogar noch schwieriger. Also es ist nicht einfach so, dass man da mitfahren kann. Also man kann schon einfach mitfahren. Aber es ist so, man muss Qualifikationsrennen fahren. Und zwar über 200, 400 und 600 Kilometer. Und da muss man dann jeweils eine vorgegebene Zeit schaffen. Und insofern, die Qualifikationsrennen laufen jetzt gerade auch. Also wenn du da nur Lust hast mitzumachen.
Ich glaube, es geht sich zeitlich bei mir nicht aus.
Verstehe.
Rein von der körperlichen Fitness her, glaube ich, kein Problem. Aber zeitlich einfach.
Da habe ich jetzt einen Vorschlag für dich. Wir haben noch Zeit bis 2027. Mhm. Linus schreibt, dass wir ihn bei der Folge daran erinnert haben, dass er auch unbedingt mal bei Paris-Brest-Paris mitfahren muss oder will. Und er schreibt, während dem heutigen Podcast hören, wurde es entschieden. 2027 soll es soweit sein. Nachdem ich heute mal wieder gehört habe, wie geschichtsträchtig diese Strecke doch ist, steht für mich fest, als Geschichts- und Radfan muss ich das einfach machen. Da die Startplätze in den letzten Jahren immer beliebter wurden, gilt es im Vorjahr schon einen möglichst langen Brevet zu absolvieren, um bessere Chancen auf einen Startplatz zu haben. Also fange ich am besten schon dieses Jahr an mit kleinen Brevets. Falls sich noch andere Gag-HörerInnen finden, die beim Paris-Brest-Paris 2027 mitfahren wollen, können wir ein Team bilden und als Mannschaftstrikots tragen wir Gag-Shirts. Also, hier ein Aufruf, wer da mitmachen will. Wir werden es wahrscheinlich nicht machen, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn da möglichst viele mitfahren.
Wäre natürlich großartig.
Ja. Wir sponsern großartig. Auch die Trikots, oder? Wir sponsern die Trikots.
Ja, sicher. Ja.
Auf jeden Fall. Also es gibt nicht nur T-Shirts, es gibt echte Mannschaftstrikots.
Ja, gut. Hiermit bestätigt. Was kostet so ein Trikot?
Ich weiß nicht. Das ist uns aber wert. Und Linus schreibt aber, ihr schickt auf jeden Fall 2027 eine Postkarte aus Brest.
Ja, großartig. Freue mich schon drauf. Ist ja auch schon bald.
Genau.
3 Jahre. Gut.
Sehr gut.
Aber ich spreche jetzt gleich einmal mit unserer Steuerberatung, dass sie einen bestimmten Betrag zurücklegen. Ja. Für Trikots. Mhm. 2027.
Sehr gut.
Oder wie lange im Voraus muss man die designen?
Ja, ich würde sagen, so in einem Jahr ungefähr fangen wir langsam an.
Gut. Alles klar.
Je nachdem, wie viele es werden.
Ja. Sehr gut. Gut. Hast du noch was zum Fahrrad, oder?
Nee, kannst übergehen zum nächsten. Wahrscheinlich zum Jemima Nicholas.
Genau, Jemima Nicholas. Und zwar, weil er die Frage aufkam in der Folge dann auch, wie es eigentlich mit Irland weiterging. Also wir erinnern uns, in dieser Folge ging es darum, dass irische Revolutionäre oder ein Abgesandter der irischen Revolutionäre in Frankreich davon überzeugen wollte, Irland quasi zu befreien von England. Und Frankreich wollte es dann machen, quasi indem sie über Umweg Irland in Großbritannien einfallen und sie so schwächen oder vielleicht sogar besiegen. Hat natürlich so nicht funktioniert. Aber die Frage ist natürlich, wie ist es mit Irland weitergegangen? Und es gibt da einige Dinge, die passieren. Aber eine Sache, die hat unser Hörer André auf unserer Seite schön zusammengefasst. Er schreibt: Die Franzosen haben noch ein weiteres Mal versucht, eine Revolution in Irland loszutreten. Ein gewisser James Napper Tandy konnte den Franzosen 1798 wohl glaubhaft machen, er sei ein reicher Mann und könne in Irland 30.000 Mann zur Revolution aufstacheln. Daraufhin ist er mit einer französischen Korvette am 16.09.1798 auf den Aran-Inseln in der Galway Bay gelandet. Dummerweise blieb auch diesmal die Unterstützung der Bevölkerung komplett aus. Napper Tandy hat sich daraufhin wohl so betrunken, dass er mit einer Alkoholvergiftung wieder an Bord der Korvette gebracht wurde und diese dann wieder abgelegt hat. Sie haben es dann noch geschafft, nach Hamburg zu flüchten. Von dort wurde er allerdings an die Briten ausgeliefert und zum Tode verurteilt. Durch eine Begnadigung und einen Gefangenenaustausch kam er später dann wieder nach Frankreich und verbrachte dort auch seine letzten Lebensjahre. Also, ja, grundsätzlich die Pläne Frankreichs, über den Umweg Irland Großbritannien Schaden zuzufügen während der Revolutionskriege, nicht so gut funktioniert.
Ja.
Nicht so gut funktioniert. Ist dann doch ein bisschen schwieriger, als man denkt. Eine Sache fällt mir auch noch ein, die ich damals in der Folge nicht erwähnt habe. Beziehungsweise ich habe es vielleicht nur kurz angesprochen. Ein Teil dieser Legion Noire, also dieser Männer, mit denen Tate dann nach Wales kam, waren ja auch Royalisten, die Frankreich eigentlich loswerden wollten. Also so wie auch diese Zwangsarbeiter aus der Werft von Brest. Und als die dann gefangen genommen worden sind und ausgetauscht wurden, wieder bei Gefangenen austauschen und zurück nach Frankreich kamen, war man in Frankreich gar nicht so froh drüber. Also die sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie los sind in dem Moment, in dem sie sich in dieses Schiff setzen und übersetzen auf die Insel. Also ja, alles schiefgelaufen. Eigentlich in dem Zusammenhang.
Ja.
Gut, vielleicht noch was, weil wir vorhin auch einmal von Sprachwissenschaft gesprochen haben. Markus schreibt auf unserer Seite: Moin, übrigens gibt es in Deutschland einen Ort in Ostfriesland, Fiesgard oder Fischgard, der sehr ähnlich klingt, aber ob die Namensherkunft auch ähnlich ist, weiß ich leider nicht. Ich habe es dann nachgeschaut und das ist ganz lustig. Da steht nämlich auf Wikipedia dazu: Der Name besteht aus zwei Teilen, Fies und Quart oder Gard. Fies leitet Arend Remmers, anders als die Volksetymologie, nicht von Fisch, sondern vom altfriesischen Wiske oder mittelniederdeutschen Wische her. Der zweite Namensteil geht auf Wert, Werder, Warden zurück und steht ursprünglich für eine Geländeerhebung im Feuchtgebiet und später auch für eine künstlich angelegte Warft oder Wurft. Fischgard oder Fischgard bedeutet demnach Wiesenwarft.
Hm.
Ja, und hat also mit Fischgard gar nichts zu tun. So, als kleiner Zusatz noch.
Mhm.
Gut, Jemima Nicholas hier mit durch. Soll ich gleich zu Bach übergehen?
Ja, warte.
Wir können das nicht so inflationär verwenden. Muss er nachher auch noch verwendet werden. Aber ja, das Cembalo. Hast du in letzter Zeit viel gehört, deine Cembalo-Playlist?
Ja, voll. Ich mag das total gerne, ja. Cembalo. Mhm. Uns hat ja auch ein Cembalist, sagt man das so, ein Cembalo-Spieler hat uns geschrieben und sich für die Folge bedankt. Also ich finde Cembalo, ja, die Folge muss ich dann wahrscheinlich machen, oder? Die Geschichte des Cembalo.
Ja, das Cembalo.
Mhm.
Ja, warum nicht? Überlasse ich gern dir.
Sehr gut.
Wenn du es eh schon gern den ganzen Tag hörst. zwei Dinge zu Bach. Also wir haben wahnsinnig viel Feedback gekriegt von Leuten, die gesagt haben, dass sie jetzt nach dieser Folge zum ersten Mal wieder Bach angehört haben. Weil sie es zum Beispiel in der Kindheit gehört haben, weil die Eltern es vorgespielt haben. Oder in der Schule, aber sich dann halt nie dafür interessiert haben. Und dann jetzt quasi ein bisschen bewusster angehört haben und es ihnen getaugt hat. Also das finde ich schon cool, weil es mir ganz ähnlich gegangen ist. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wenn man sich beschäftigt mit diesen Dingen und sich auch anschaut, warum werden gewisse Dinge wie geschrieben, dann weiß man mehr drüber und dann ist es auch interessanter für einen.
Ja, klar, ja.
Also in die Richtung möchte ich eh noch mehr machen in diesem Podcast. Also da kommt doch höchstwahrscheinlich noch was.
Ja, sehr gut. Aber es ist gerade da nämlich interessant auch, weil das ja was ist, was bei allem der Fall ist. Wenn man sich damit beschäftigt und da tiefer eintaucht, dann findet man die Sachen, die da kommen, ja auch spannender. Und bei so gegenwärtiger Musik haben wir dieses Hintergrundwissen halt schon, weil wir das einfach so mitkriegen. Aber bei Musik, die halt 200 oder 300 Jahre alt ist, den ganzen Kontext, den kennen wir halt nicht mehr.
Ja.
Und den muss man sich erst halt ein bisschen auch erarbeiten.
Genau. Und es macht halt auch Spaß, den zu erarbeiten, weil dann oft mal so gesagt wird, ja, aber das ist ja quasi ein Vergnügen, Elitäres und so weiter. Es ist im Grunde wie irgendwas anderes, mit dem du dich einfach ein bisschen eingehender beschäftigst.
Ja.
Nur es ist halt eine Beschäftigung mit was, das 200, 300 Jahre alt ist, das aber eben trotzdem einen bleibenden Einfluss gehabt hat und noch immer Einfluss hat auf die Musik, die ich heutzutage auch gemacht
habe. Ja, voll.
Jedenfalls, natürlich habe ich auch Fehler gemacht in dieser Folge und eine Sache, die ich gemacht habe, ich habe vom Orgelbüchlein geschrieben, das er anfängt zu schreiben, der J.S. Bach. Und aus irgendeinem Grund, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, habe ich geschrieben, dass in diesem Orgelbüchlein Präludien und Fugen auch notiert sind. Und das ist natürlich falsch, weil das passiert im wohltemperierten Klavier. Mhm. Ich erkläre jetzt kurz, was das Orgelbüchlein tatsächlich war. Es war eine Sammlung von Orgel-Choral-Vorspielen, die über einen längeren Zeitraum geplant und teilweise umgesetzt worden sind. Beabsichtigt war, dass das eine umfassende Reihe von Choralvorspielen zu jedem Anlass des liturgischen Jahres sein sollten. Allerdings bleibt das Ganze, wie einige Dinge, die Bach angefangen hat, unvollendet, enthält aber trotzdem 46 Vorspiele, die heutzutage auch noch bekannt sind. Und er nutzte diese Kompositionen, um die Möglichkeiten der Orgelmusik zu erweitern und gleichzeitig auch so ein bisschen eine theologische Interpretation der Choralmelodien zu bieten. Und ist auch heute noch so ein zentrales Element in der Ausbildung von Organisten und Organistinnen und auch so ein ganz gutes Beispiel für die Innovation des J.S. Bach.
Mhm.
Im Gegensatz zum wohltemperierten Klavier, und das habe ich, glaube ich, ein bisschen besser erklärt, aber nur noch einmal, das wohltemperierte Klavier ist eine Sammlung von Präludien und Fugen in allen 24 Dur- und Molltonarten. Da sind zwei Teilen veröffentlicht worden ist. Und hier schreibt mir Hendrik, der übrigens auch auf diesen Fehler mit dem Orgelbüchlein hingewiesen hat, sowie Jörg und The Food Chemist 5 auf Twitter. Jedenfalls Hendrik schreibt mir zu dem wohltemperierten Klavier auch noch, dass diese Datierung, die ich erwähnt habe in der Folge, höchstwahrscheinlich nicht ganz richtig ist, weil ihr sagt, dass er das höchstwahrscheinlich in seiner Zeit in Köthen schreibt, wo er die Muße hat, sich auch mit dieser nicht-sakralen Musik zu beschäftigen. Und Hendrik selbst ist auch Musikjournalist und hat in der Zeit einen Artikel über genau dieses wohltemperierte Klavier und diese Datierung geschrieben. Und ich zitiere jetzt einmal hier: Dass dieses Jahr der 300. Geburtstag des wohltemperierten Klaviers gefeiert wird, liegt am Original der Noten aus Bachs Händen. Dort notierte der Komponist das Jahr 1722 und wir erinnern uns, 1722, da war er noch in Köthen. Dass dieser Ort nun im Zentrum einer kleinen vom Eisenacher Bachhaus initiierten Pressereise anlässlich des Jubiläums steht, liegt aber wiederum daran, dass es sich bei diesem Autograph nur um eine Reinschrift handelt und die Komposition tatsächlich älter sein muss. Der entscheidende Hinweis dafür kommt von Ernst Ludwig Gerber, dem Verfasser eines Musiklexikon und Sohn eines Bach-Schülers, also dicht dran. Der schrieb im Jahr 1790, Bach habe das wohltemperierte Klavier an einem Orte geschrieben, wo ihm Unmut, Langeweile und Mangel an jeder Art von musikalischen Instrumenten diesen Zeitvertreib abnötigte. Wo und wann aber könnte sich Bach instrumentenlos und mies drauf so sehr gelangweilt haben, dass er sich an die Komposition von Unterrichtsmaterial, denn das ist das wohltemperierte Klavier im Grunde, gemacht hat, vielleicht im kleinen Raum der Bastille in Weimar, vielleicht im Jahr 1717. Das heißt, es ist gut möglich, dass er das wohltemperierte Klavier damals während seiner Haft geschrieben hat, ja? Als er eingesperrt worden ist in Weimar, bevor er dann nach Köthen gehen hat können.
Sehr gut. Dann ist das Jubiläum falsch gefeiert worden.
Kann sein. Ja, man weiß es nicht. Ja, also man feiert halt das Datum der Reinschrift.
Ja, man feiert die Feste, wie sie fallen.
Oder so. Genau. Gut, das war mein Bach-Feedback hierzu.
Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch ein Feedback, also ein Folgenfeedback, und zwar Heroin und Aspirin. Kannst du dich erinnern, Richard, es gibt eine Stelle in der Folge, wo ich sage, dass ich nochmal jetzt die Synthetisierung, also die Formulierung nochmal sage, um sie wasserdicht zu haben, falls ich sie vorher falsch gesagt habe.
Mhm.
Und weißt du, was passiert ist? Genau hier mache ich den Fehler. Genau da ist es mir passiert.
Aha.
Und zwar spreche ich da von Acetanhydrid. Und das ist falsch, weil es ist ein Anhydrid. Also es ist Acetanhydrid.
Hm.
Acetanhydrid. Ja. Also es ist
also wie Helikopter oder Helikopter.
Ja, oder wie Blumentopferde. Genau, also das ist mal das eine. Also darauf haben mich einige hingewiesen, also Froni, Eva und Michelle. Also dass es Acetanhydrid heißt, weil es eben Anhydrid ist. Und Anhydrid heißt übrigens vom Griechischen, Richard. Was heißt Anhydrid?
Unfeucht.
Ja, wasserlos, genau.
Ja.
Sehr gut.
Ich sage jetzt immer unfeucht, wenn es um Wasser losgeht. Okay?
Fantastisch. Merkt ihr das? Noch eine Sache ist sehr interessant. Und zwar, was die Marke angeht, hat es mir Georg geschrieben. Weil ich sage ja, dass sie sich nur die Markennamen haben schützen lassen können, weil diese beiden Verbindungen schon mal hergestellt wurden. Und es stimmt nicht ganz, weil es ist so, dass man zu dem Zeitpunkt, also Georg schreibt, in Deutschland war es zu dieser Zeit auch gar nicht möglich, Chemikalien zu patentieren, sogenanntes Stoffpatent. So wie man heute diskutiert, ob man Gene patentieren lassen kann, betrachtete man im 19. Jahrhundert in Deutschland Chemikalien als Entdeckungen und nicht als Erfindungen. Einen absoluten Stoffschutz, wie er in den USA existiert, gibt es in Deutschland erst seit 1968. Und deshalb konnten die sozusagen gar nicht diesen Stoff wirklich patentieren, sondern konnten nur den Markennamen patentieren lassen.
Ah.
Genau, sehr interessant. Und ja, das ist aber auch, er schreibt dann, dass wir uns das Patentrecht auch mal vornehmen könnten, weil das ist auch tatsächlich sehr, sehr interessant, aber auch sehr ein großes Thema.
Ja.
Dann noch eine sehr interessante Sache, nämlich Arthur Eichengrün, also der den Anspruch erhebt, dass er Aspirin miterfunden hat. Der war ja einer der Pioniere, was so die ersten Kunststoffe angeht, also Zelluloseacetat. Mhm. Und interessant ist, ich sage ja noch, dass Zellulose ja so ein sehr wichtiger pflanzlicher Stoff ist. Und Olli schreibt, dass das Interessante bei dem Zelluloseacetat ist, dass es ein Kunststoff ist, der nachhaltig produziert werden kann, weil er eben auf Basis von Pflanzenabfällen hergestellt wird und nicht auf Basis von Rohöl. Das heißt, dieser Zelluloseacetat, der wäre im Grunde kompostierbar oder der ist kompostierbar. Und man nutzt es zum Beispiel schon für, er sagt zum Beispiel im Supermarkt, sieht man das bei manchen Verpackungen, das sind diese Folien, die fühlen sich so spröde und brüchig an. Und das sind meistens Zelluloseacetatfolien. Und
also gut.
Genau, das Arge ist, und da schreibt ich zitiere mal, das eigentlich Traurige ist, dass Zelluloseacetat, genau wie das Elektroauto, schon seit über 100 Jahren eigentlich bekannt sind. Aber in den 40er und 50er Jahren dank billigem Öl krass an Popularität verloren haben. Glücklicherweise wird es heutzutage wiederentdeckt, um unsere Lebensweise nachhaltiger zu gestalten. Ja, ist wirklich interessant, weil man hätte schon diesen guten Kunststoff gehabt und hat ihn dann aber wieder beiseite gelegt.
Naja, weil es halt günstiger war, dann zu produzieren.
Ja, und weil man halt auch damals nicht wusste, was es für Auswirkungen haben wird, wenn wir alles mit Rohöl, Kunststoff machen.
Naja.
Wie mit Autos ja auch. Hätte man damals geplant, okay, wir pflastern alles mit Autos zu, dann hätte man auch gesagt, ja, okay, dann machen wir es vielleicht doch anders. Aber es war ja die Ausmaße sind ja dann doch, es war ja eben ein Anstieg und kein so von Anfang klar, was dann rauskommt.
Naja, ja. Nee. Tja, und deswegen sind wir da jetzt vor uns hin, gell?
Lass mal, genau. Und Amelie beschwert sich zu Recht, dass ich sie vergessen habe zu erwähnen. Sie hat mir nämlich schon den Hinweis zu Felix Hoffmann geschickt vor 2 Jahren und ich habe sie nicht erwähnt. Sei hiermit nachgeholt. Amelie hat auch den Hinweis geschickt.
Sehr gut.
Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp, was so diese chemischen Hintergründe des Ganzen betrifft. Und zwar hat mir Bernd geschrieben vom Wirkstoffradio und der Name sagt dir wahrscheinlich was.
Ja, das hat ja André Lampe gemacht. Lange Zeit, oder?
Genau, und André Lampe ist inzwischen ausgestiegen, aber Bernd macht das Wirkstoffradio weiterhin. Und Bernd schreibt mir, dass es auch eine Folge gibt zum Thema Salicylsäure, also Aspirin. Mhm. Und in dieser Folge beschreiben sie eben genau, wie das funktioniert und warum zum Beispiel auch die Salicylsäure selber Magenprobleme verursacht und dass sie deshalb noch weiter behandelt und dann zur Acetylsalicylsäure synthetisiert.
Ah, sehr gut.
Die Folge heißt,
hast du es jetzt auch richtig zusammengefasst?
Ich denke schon. Ich werde die Folge verlinken. Die Folge heißt Ibuprofen, ASS, Paracetamol und die Dreifaltigkeit der schwachen Analgetika.
Sehr gut.
Dann bin ich durch und wir, glaube ich, auch insgesamt durch mit Feedback, oder?
Ja, ich würde sagen, gehen wir über zur letzten Rubrik eines solchen Feedgags. Weißt du noch, was das ist? Hast du erinnerst dich?
Oh ja, das ist
hast du vorbereitet?
Der Podcast des Monats.
Richtig, der Podcast-Tipp, wo jeder einen Podcast-Tipp abgibt. Und ich fange am besten an, aber vorher müssen wir noch deinen entsprechenden Jingle laufen lassen. Podcast-Tipp des Monats. Hier kommt Richards Podcast-Tipp. Es ist lustig, weil ich habe jetzt gerade angefangen zu schwitzen. Mhm. Ja, ich habe angefangen zu schwitzen, weil du einen Bernd erwähnt hast. Ja. Und Bernd haben wir auch meinen Podcast-Tipp des Monats zu verdanken. Er weist mich nämlich auf einen Podcast hin und zwar auf den Behind Science Podcast. Ah. Hast du von dem schon mal gehört?
Ja.
Ja? Der Behind Science Podcast. Ich lese doch mal vor, wie sie sich selbst beschreiben auf ihrer Website. Das hier ist der erste True Science Podcast. Wir reden über die absurden, irren, romantischen und verworrenen Geschichten hinter Entdeckungen und Erfindungen. Denn in der Wissenschaft gibt es jede Menge Gossip. Wir erzählen zum Beispiel, wie die Erfinderin des heutigen Schwangerschaftstests mit Hilfe einer Büroklammerbox den Durchbruch schaffte oder wie eine Hollywood-Schauspielerin den Grundstein für unser heutiges WLAN legte. Haben wir auf andere Art und Weise auch schon mal behandelt. Immer Samstag. Am Science-Samstag. Wir, das sind Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Wir haben Wissenschaftsjournalismus studiert und die Zeit im Labor schon immer lieber zum Quatschen benutzt. Und den Behind-Science-Podcast, den gibt's seit März 2023. Und die Personen, die besprochen werden, da sind viele bekannte, aber auch für viele wahrscheinlich unbekannte Namen dabei. Also wenn man nicht vom Fach ist. Die Geschichten, die dahinter liegen, die sind aber immer spannend. Und vielleicht einige Personen, die sie besprechen. Ada Lovelace, die wir auch schon mal besprochen haben, ist dabei. Leonardo da Vinci ist dabei. Alfred Nobel oder auch Ignaz Semmelweis.
Ja. Ja.
Und Freund unseres Podcasts und generell Podcast-Star, ja, nicht nur, weil er über Sterne redet, Florian Freistetter, der war auch schon mal zu Gast.
Ah.
Und Jasmin Lörcher, mit der wir ja letztes Jahr an dieser Stelle im Feedback 10 gesprochen haben, die war auch schon zu Gast.
Ich sehe, worauf das hinausläuft, Richard. Du willst dich einladen als Gast?
Na, gar nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ah, verstehe.
Von Wissenschaft. Ja. Ja. Also von, ja, okay. Also nicht von Wissenschaft nicht, aber grundsätzlich bin ich, was Wissenschaft, Geschichte angeht, ja auch nur sporadisch angelesener Experte.
Mm, sehr gut. Ja, ein sehr schöner Podcast-Tipp. Ich muss gleich noch aber einen Disclaimer dazu geben, weil als du jetzt gesagt hast, Behind Science, dachte ich mir so, da schaue ich mal gleich nach und es stimmt auch. Weil es ist nämlich so, die beiden haben nämlich eingereicht beim Wettbewerb Fast Forward Science. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Fast Forward Science, da kann man Video und inzwischen eben auch Audioprojekte einreichen. Das wird gemacht vom Wissenschaft im Dialog und dem Stifterverband. Und da kann man 9.000 Euro gewinnen. Da werden Beiträge prämiert, wo es um eben aktuelle Forschung geht und wo es eben darum geht, diese Forschung auch gut zu präsentieren. Und ich bin in der Jury.
Du bist in der Jury?
Ich bin in der Jury und die beiden haben eingereicht. Deshalb wollte ich diesen kurzen Disclaimer noch dazu geben.
Oh, ein Disclaimer. Okay, gut. Also full transparency hier. Aber ja, wir haben uns nicht abgesprochen. So wie wir unsere Geschichten unabhängig voneinander vorbereiten, bereiten wir auch unsere Podcast-Tipps unabhängig voneinander vor. Deswegen, hier ist noch viel mehr die Gefahr, dass wir tatsächlich einen auswählen, den der andere auch auswählt. Weil es ein paar Podcasts weniger, als es Geschichten aus der Geschichte gibt.
Das stimmt, ja.
Aber gut, ja. Du hast es öffentlich gemacht, deine Jury-Tätigkeit, und ich glaube, dann passt es.
Genau, denke ich auch. Ja, Richard, viele Leute, die entschuldigen sich bei uns ja immer, dass sie uns zum Einschlafen hören. Und dabei müssen wir sich dafür gar nicht entschuldigen, weil es ist ja eigentlich ein Kompliment.
Mhm.
Und mein Podcast des Monats ist diesmal ein Podcast, zu dem ich im Moment immer einschlafe. Und zwar heißt der Podcast Kein Mucks. ist ein Krimi-Podcast, aber nicht mit irgendwelchen Krimis, sondern mit Krimi-Klassikern, die Bastian Pasewka präsentiert. Kennst du den Podcast?
Aha, nein.
Also Bastian Pasewka, der erzählt am Anfang und am Ende immer noch ein bisschen was zu den Hörspielen. Also er erklärt, wer mitspielt und erklärt so ein bisschen die Umstände und den Kontext dieser Sendungen. Und es sind alles alte Krimi-Hörspiele von den 1940er Jahren bis in die 80er Jahre. Und die stammen inzwischen aus dem ARD-Archiv. Also angefangen haben sie nur mit dem Archiv vom Radio Bremen. Aber weil es so ein großer Erfolg war, beteiligen sich da inzwischen alle ARD-Sender dran. Und also ich finde es echt super interessant, weil zum einen, weil Bastian Pasewka halt ein riesen Hörspiel-Fan ist und sich diese Begeisterung überträgt. Also man merkt einfach so, er findet es selber super interessant, diese Hörspiele zu präsentieren. Und zum anderen finde ich halt diese alten Hörspiele auch so interessant, vor allem, weil sie halt aus einer Zeit stammen, wo das Fernsehen noch nicht alles dominiert hat, sondern da hat das Radio noch für so Straßenfeger gesorgt, wo man sich gemeinsam vor das Radiogerät gesetzt hat, um sich was anzuhören. Ja. Und aus dieser Zeit stammen diese Hörspiele noch und das finde ich sehr faszinierend. Und jetzt, wo ich es sage, erinnert es mich an die Folge, die du mal gemacht hast, über hier diese Orson Welles Geschichte.
Ja, yeah, War of the Worlds.
Genau, warte mal, Folge 143, über Marsmenschen, Massenpanik und die Entstehung eines Mythos.
Ja.
Genau.
Sehr gut. Also, na, es klingt sehr gut. Und du schläfst also immer dazu ein?
Ich schlafe immer ein und höre mir jede Folge wahrscheinlich ungefähr 5 oder 6 Mal an.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, nichts einzuwenden dagegen.
Es ist gut für die Podcast-Statistik, ja.
Vor allem, wenn es noch mit einer gewissen Zeit dazwischen passiert.
Richtig. Aber kein Mucks kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich immer fantastisch. Jede Folge.
Hervorragend.
Dann haben wir es schon wieder.
Haben wir es schon wieder. Ja, eh schon.
Was wird die nächste Folge, Richard?
Kannst du noch nicht sagen. Das ist deine.
Stimmt, das weißt du noch gar nicht.
Mhm. Ja, haben wir noch nicht aufgenommen.
Verstehe.
Wenn diese Folge veröffentlicht wird, am 7. April, dann werde ich schon wissen, was die nächste Folge sein wird. Aber jetzt weiß ich es noch nicht.
Was sagst du nicht?
Großartiges Schlussgeplänkel hier.
Ja, aber.
In Höchstform. Gut, ich glaube, wir sind durch und beenden das Ganze einfach so, wie wir eigentlich auch jede andere Podcast-Folge beenden.
Warte mal, eine Sache fällt mir ein.
Also.
Wir werden wieder beim Here & Now Podcast Festival dabei sein im August.
Oh ja.
Am 10. August und man kann sich ab jetzt Tickets kaufen.
Genau, seit ein paar Tagen Ticketvorverkauf, 10. August. Und wir werden gemeinsam mit vielen anderen hervorragenden Podcasts auch vor Ort sein und ein bisschen auftreten.
Richtig, ein bisschen auftreten ist gut. Also, auftreten. Es werden dabei sein True Love, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Eyes in the Dark, Eulen vor die Säue und Hotz und Humsi.
Hervorragend.
Das hat letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht und wird bestimmt dieses Jahr auch viel Spaß machen.
Auf jeden Fall.
Also wer am 10. August noch nichts vorhat, wir freuen uns, euch in Köln begrüßen zu dürfen.
Genau. Kühl wird es höchstwahrscheinlich nicht.
Na, wer weiß. Wer weiß, wie der Sommer ist.
Es war damals im September auch noch immer recht heiß, kann man vorstellen, dass diesmal auch noch.
Das stimmt.
Also am besten Fächer mitbringen.
Sehr gut.
Ich bringe einen mit auf die Bühne.
Sehr gut. Dann?
In dem Fall machen wir das, was wir immer machen am Ende einer Podcast-Folge und geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Ich habe es mal extra in Lautschrift aufgeschrieben. Beziehungsweise Schwino Uische. Und das ist.